Am Puls der Politik, der Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu Am Puls der Politik. Heute Folge Nummer 10 vom 14. Juli 2020. Unser Thema heute: Kann Söder Kanzler oder die deutsche Parteienlandschaft in der Corona-Krise? Es begrüßen euch Jonathan, Student der Politikwissenschaft in Bamberg, und
Ruben, ebenfalls Student der Politikwissenschaft in Bamberg. Hallo!
Noch vor 2 Jahren war Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, der wohl unbeliebteste Landesvater in Deutschland. Heute sehen 64% der Deutschen ihn als geeignet an, der nächste Kanzler zu sein. Markus Söder weist diese Spekulation von sich und antwortet darauf immer mit einem Nein, beziehungsweise damit, dass sein Platz in Bayern sei. Aber dennoch macht er auch viele Aktionen, die als zweideutig irgendwie angesehen werden können. Zum Beispiel war heute die Bundeskanzlerin auf Schloss Kern-Chiemsee und es war eine riesig große Inszenierung, die man auch dahin deuten könnte, dass Söder quasi ein guter Gastgeber für Bundespolitiker sein könnte. Und auch sonst deutet irgendwie vieles darauf hin, und Äußerungen, die er tätigt, deuten darauf hin, dass er durchaus im Prinzip nach Größerem strebt. Und darüber, welche Rolle Markus Söder vielleicht in Zukunft spielen könnte, darüber wollen wir heute diskutieren. Und zudem wollen wir natürlich auch auf die Corona-Krise und ihre Auswirkungen auf die deutsche Parteienlandschaft eingehen.
Genau, zu Beginn gebe ich uns allen nochmal einen Überblick, wo wir stehen, was die Zahlen sind, Beliebtheitswerte und Sonntagsfrage. Da sehen wir, dass die Union gerade, wir beziehen uns auf das Politikbarometer von letzter Woche im CDF, bei 39% steht. Also wenn nächste Woche Bundestagswahl wäre, würden 39% die Union wählen. Da muss man sich vor Augen halten, dass die im Februar, also vor wenigen Monaten, noch bei 27% standen. Die haben jetzt 12% Gewinn gemacht. Die AfD steht nur noch bei 9%. Die war im Februar bei 14%. Die haben praktisch ein Drittel ihrer Wähler eingebüßt in den letzten Monaten. Zur Vervollständigung: die SPD steht gerade bei 15%. Die FDP erreicht gerade so die 5%-Hürde. Die Linken sind bei 7% und die Grünen bei 20%.
Und die SPD hat sich seit Beginn der Corona-Krise auch nicht groß verändert, richtig?
Die stand im Februar bei 14% und geht in den letzten Monaten 1-2% drauf oder runter. Genau. Die von Jonathan auch schon angesprochene Befragung zu geeigneten Kanzlerkandidaten und Kanzlerkandidatinnen theoretisch auch, ist natürlich für unsere Folge auch von Bedeutung. Und da hat Jonathan schon gesagt, mit Abstand führend ist da Markus Söder, den 64% der Deutschen für einen geeigneten Kanzler halten. Da widersprechen nur 27%. Auf Platz 2 ist noch Olaf Scholz von der SPD, der Finanzminister, mit 48%, die ihn für geeignet halten, und 42% dagegen. Und danach kommen nur noch Kandidaten, wo eine Mehrheit sie für ungeeignet hält im Vergleich zu geeignet. Interessant ist da für uns noch die beiden Hauptkonkurrenten um den CDU-Vorsitz. Das ist Friedrich Merz, den halten 31% für geeignet und 55% für nicht geeignet. Und Armin Laschet, Ministerpräsident von NRW, den nur 19% für geeignet halten und 64% für ungeeignet. Und ein möglicher Spitzenkandidat der Grünen, Robert Habeck, schneidet mit 29%, die sich für ihn aussprechen, auch eher schwach ab. Genau, soweit die Zahlen, und ich glaube, jetzt gehen wir einfach die Parteien und die dazugehörigen Kandidaten und Kandidatinnen durch und bereden, wie die Corona-Krise Einfluss genommen hat auf dem, wie sie jetzt dastehen.
Genau, ich denke, wir fangen mal bei der Union an. Du hast ja gerade schon mögliche Kandidaten angesprochen für einen CDU-Parteivorsitz. An der Stelle muss man vielleicht eben nochmal darauf hinweisen, dass ja im Februar diesen Jahres diese folgenschwere Thüringen-Landtagswahl stattgefunden hat. Infolgedessen Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer zwar nicht mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist, aber allerdings angekündigt hat, dass sie in Zukunft nur noch Parteivorsitzende auf Abruf sein wird. Und seitdem tobt ein innerparteilicher Wahlkampf in der Union darum, wer denn Nachfolger bzw. Nachfolgerin von Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Parteivorsitzende werden könnte. Und da haben sich folgende Kandidaten ins Gespräch gebracht, nämlich Armin Laschet, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, zusammen mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Dann gibt es Friedrich Merz, den ewigen Friedrich Merz, der lange Zeit schon im Bundestag saß und aber bei der Wahl um den CDU-Fraktionsvorsitz Anfang der Nullerjahre gegen Angela Merkel verloren hatte und dann auch im Prinzip aus der großen Politik verschwunden ist, jetzt aber wieder zurückdrängt. Und dann gibt es noch den
Norbert Röttgen, der auch ehemaliger Minister war, da auch in die zweite Reihe verschwand, aber sich jetzt auch darum bewirbt. Genau, die drei Kandidaten.
Genau. Und es gibt ein Credo in der Union. Das besagt, dieses Credo ist schon sehr viel älter als Angela Merkel. Allerdings auch Angela Merkel hat dieses Credo immer bemüht. CDU-Parteivorsitz und Kanzleramt oder Kandidatur gehören in eine Hand. Sprich, wer die CDU führt, der soll auch der natürliche gesetzte Kanzlerkandidat und im Idealfall bei erfolgreichen Wahlen dann auch der Kanzler sein. So, Angela Merkel ist jetzt ja persönlich eigentlich von diesem Credo abgerückt, indem sie sich selber vom CDU-Vorsitz zurückgezogen hat im Jahr 2019. Und es gab in der Geschichte auch zwei Fälle, wo tatsächlich mal ein CSUler Kanzlerkandidat war. Das war nämlich einmal Edmund Stoiber 2002 und Franz Josef Strauß irgendwann in den 80er Jahren. Und beide Male hat die Union nicht sonderlich gut abgeschnitten. Einfach, weil die Vorbehalte gegenüber den Bayern, die ja ohnehin im Bund sehr mächtig sind, sehr, sehr groß sind. Und da wäre jetzt natürlich die Frage, wenn die Union tatsächlich einen Kanzler Söder nominieren würde, angenommen, der ja eben bei der CSU ist und aus Bayern kommt, welche Implikationen, welche Auswirkungen hätte das auf das Wahlergebnis der Union?
Genau. Und da würde ich sagen, gerade wir haben es ja gesehen, Söder ist eigentlich der natürliche Kanzlerkandidat derzeit. Also sein Vorsprung ist so
gigantisch groß. Die Mehrheit der Deutschen wollen ihn.
Genau, und die Union muss sich auch im Klaren sein, dass, sollte sie Söder nicht aufstellen, dass dann der populärste Kandidat plötzlich nicht mehr aus ihren Reihen käme, sondern das sei dann, wäre dann Olaf Scholz. Und ob man das riskieren möchte, so jemand, also dann jemand reinzuwerfen, der eben überhaupt keinen Personenbonus mehr mitbringt, sondern im Gegenteil, wo die Partei dann einen Personenbonus gegen Scholz ausgleichen müsste, das halte ich doch sehr gewagt. Aber du hast gesagt, die Union hat schlechte Erfahrungen gemacht. Die Wähler scheinen Menschen, die jahrelang ihre politische Karriere lang immer versucht haben, Bayern voranzutreiben und auch im Ruf stehen, Bayern auch manchmal auf Kosten des Gesamtlandes voranzutreiben, glauben sie ihnen vielleicht nicht zu 100%, dass sie jetzt plötzlich von heute auf morgen geeignet sind, um das gesamte Land zu steuern und das gesamte Land im Blick zu haben. Des Weiteren muss man natürlich sagen, dass sowohl Friedrich Merz als auch Armin Laschet, Röttgen, glaube ich, können wir ein bisschen aus der Diskussion lassen. Ihm werden wenig Chancen eingeräumt, dass er den CDU-Vorsitz erreicht. Auch in meinen Augen einfach angetreten sind, um CDU-Vorsitzende zu werden, aber auch Kanzler zu werden. Und dass diese beiden Kandidaten jetzt einfach zurückstecken, insbesondere Friedrich Merz, der weiß, der ist auch nicht mehr der Jüngste, das ist praktisch seine allerletzte Ausfahrt, dass die sich jetzt zurückstecken und ihre so eigentlich natürliche Position als Kanzlerkandidat aufgeben, das muss man noch sehen. Also das würde ich noch nicht als ausgemacht geben, nur weil Söder gerade populär in den Umfragen ist.
Genau, zunächst mal zu Friedrich Merz. Friedrich Merz hat ja bereits beim Parteitag der CDU im Dezember 2019 versucht, den CDU-Vorsitz nach Angela Merkel zu übernehmen und ist damals gescheitert, knapp, an Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber für ihn ist klar, das ist jetzt quasi seine letzte Chance, nochmal in die Bundespolitik dort Fuß zu fassen und vielleicht ja sogar eben das Kanzleramt zu gewinnen. Und der setzt jetzt natürlich alles eben auf diese eine letzte Chance. Parteitag, erstmal den CDU-Vorsitz gewinnen und anschließend ganz natürlich auch Kanzlerkandidat werden. Das einzige Problem jetzt an dem Kandidaten Merz ist eben, die Kanzlerin Angela Merkel will ja noch bis zum Herbst 2021 regieren. Und meiner Einschätzung nach würde eine Koexistenz von einer Kanzlerin Merkel und einem CDU-Vorsitzenden Merz keinen einzigen Tag gut gehen. Merz hat regelmäßig die Kanzlerin scharf attackiert. Er hat mal die Arbeit der Großen Koalition als grottenschlecht bezeichnet. Er hat regelmäßig Merkel auch für ihre Haltung in der Flüchtlingspolitik stark kritisiert. In letzter Zeit sind seine Worte wieder etwas versöhnlicher geworden. Gerade seit Beginn der Corona-Krise hält er sich sehr zurück, weil er einfach weiß, dass er quasi mandatspolitisch nichts zu sagen hat. Daher befindet er sich eher sozusagen am Rand und wüsste auch, dass alles, was er jetzt sagt, auch schnell so als Nörgelei aufgefasst werden kann, weil er eben selber nichts ändern kann. Und die, man sagt ja so schön, die Krise ist immer die Stunde der Exekutive, sprich die Krise der Regierung. Das heißt, diejenigen, die Mandate haben, die politische Ämter innehaben, die jetzt tatsächlich etwas tun können, die stehen im Fokus. Und Menschen wie Friedrich Merz, die eben jetzt kein Mandat, kein politisches Amt innehaben, sind quasi so zu Zuschauern vom Rand der politischen, der politischen Arena degradiert. Ja.
Genau. Was da auch noch dazu kommt, du hast gesagt, sein großer Punkt, den er für sich hatte, war, dass er zum Gegenmodell von Angela Merkel steht, die eben im Februar noch sehr umstritten war, wo es breite Teile im konservativen Bereich der Union gab, die gesagt haben, wir müssen damit brechen, wir müssen uns da klarer absetzen, um eben Stimmen von der AfD unter anderem zurückzuholen. Aber Angela Merkel ist halt beliebt wie seit Jahren nicht mehr und damit hat sich auch ein bisschen so sein Hauptfeind, als ist gerade sehr unpopulär, Frau Merkel anzugreifen, und das weiß er, glaube ich, auch. Du meintest, die Krise ist die Stunde der Exekutive. Da müsste es ja eigentlich so sein, dass der Ministerpräsident des größten Bundeslandes in Bayern, in NRW, Armin Laschet, diese Stunde für sich nutzen kann und eben ebenfalls mit Söder zusammen in den Umfragewerten steigen müsste. Wir haben gesehen, das ist nicht so. Warum schafft er es nicht? Was schätzt du?
Das ist wirklich eine gute Frage, denn wie gesagt, im flächengrößten Bundesland in Bayern, da steigen die Zustimmungswerte für Söder kontinuierlich an. Aus dem unbeliebtesten Landesvater wird auf einmal einer der beliebtesten. Allerdings, Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, steht angeschlagen da. Er hat in der Krise eine sehr schlechte Figur teilweise auch abgegeben. Gleichzeitig war aber sein Kurs von einem sehr frühen Zeitpunkt an schon ein Kurs der Lockerung. Er hat zu einem Zeitpunkt, als noch in Bayern tatsächlich nicht groß über Lockerung diskutiert wurde, quasi auf Lockerung gedrängt, auf die Öffnung von Kitas, von Schulen und wurde dafür auch hart kritisiert. Aber im Endeffekt hat dieses Modell der Lockerung sich ja in ganz Deutschland durchgesetzt. Und zwar nicht mit schlimmen negativen Folgen, ganz im Gegenteil. Die Infektionszahlen in Deutschland sind ja sehr gut im Griff. Die einzige Ausnahme, sage ich mal, ist der Kreis Gütersloh, wo ja im Zuge von Tönnies die Infektionszahlen auf einmal jetzt massiv angestiegen sind. Aber tatsächlich in der Sache kann man Laschet gar nicht so viele Vorwürfe machen, dass er irgendwie jetzt falsch entschieden hätte. Dennoch scheint seine Figur in der Krise so schlecht gewesen zu sein. Allerdings wirklich erklären kann ich das nicht. Hast du da irgendwelche Erklärungsansätze?
Kann man auch nur drüber philosophieren und ein bisschen spekulieren. Also ich glaube, dass Söder in der Phase, wo es sehr konkret wurde, also Mitte, Ende März, wo die Bedrohung am realistischsten war, wo die Sorge am größten war, da war, glaube ich, auch der Wunsch nach starker Führung, nach jemand, der Verantwortung übernimmt und im Zweifel auch allein Gänge durchzieht, sehr, sehr groß, und da hat Söder eine gute Figur gemacht. Er hat diesen Ton getroffen, den die Menschen hören wollten. Er hatte auch ein paar Auftritte mit der Kanzlerin zusammen, und ich glaube, dieses Bild prägt bis heute seine Wahrnehmung. Das wird ihm immer noch zugute gehalten, und da sieht man, glaube ich, auch einfach, dass Wirkung, Auftreten und richtige Wortwahl auch teilweise bedeutender sind, als ob am Ende ein paar Zahlen rauf oder runter gehen. Bei Söder stimmt einfach das Gefühl gerade, was die Menschen haben, wenn sie ihn sehen, und das kommt ihm zugute, und das muss man eben auch, also das hat für mich auch nicht viel mit Populismus zu tun, sondern es ist auch eine politische Fähigkeit, das hinzubekommen, den Ton zu treffen, den Menschen eben brauchen, und Vertrauen zu wecken in handelnde Personen. Das muss man ihm auf jeden Fall anerkennen und zugute schreiben, dass er das geschafft hat.
Genau, ich denke, wir können gespannt sein, wie es mit Söder weitergeht. Ob er Kanzler wird oder nicht, oder erstmal Kanzlerkandidat der Union, denn den CSU-Vorsitz hat er, Ministerpräsident in Bayern ist er, da will er ja seiner Auffassung nach auch erstmal bleiben. Allerdings die Frage ist, ob es dabei bleibt, denn bis zur Wahl 2021 vergehen noch 1,25 Jahre ungefähr, und da kann sich noch wahnsinnig viel tun.
Genau. Hast du eine Prognose, was die Union eingeht, mit wem zieht sie in die Kanzlerwahl?
Meine Vermutung ist tatsächlich nach wie vor, dass Armin Laschet, der Vorsitzende der CDU wird und damit dann auch quasi in natürlicher Konsequenz der Kanzlerkandidat. Allerdings, wie gesagt, das sind jetzt alles reine Spekulationen.
Also ich kann dir da, also ich widerspreche, wir wissen es beide nicht, aber ich würde sagen, Söder wird Kanzlerkandidat, wird damit auch Kanzler, damit ist, glaube ich, da jetzt gerade der Vorsprung zu hoch. Allerdings glaube ich, dass er sich im Wahlkampf dann schwerer tut, als es gerade wirkt, weil dann eben vielleicht auch andere Themen wieder hochkommen und dass er als Ministerpräsident von Bayern eben nicht nur populäre Entscheidungen getroffen hat, auf Gesamtdeutschland gesehen.
Ich wollte gerade sagen, vor allem darf man ja so Dinge wie umstritten, Dinge wie auch die Kreuzpflicht nicht vergessen. Ne? Im Wahlkampf kommt doch alles hoch, was Kandidaten auch in der Vergangenheit mal gesagt haben. Und Söders Strategie im Landtagswahlkampf 2018 in Bayern war doch, wir versuchen die AfD klein zu halten, indem wir die CSU an der rechten Flanke stärken. Das heißt, Söder hat quasi versucht, auch Position der AfD zu übernehmen, um tatsächlich im Endeffekt die AfD klein zu halten. Und das sind Dinge, der hat damals auch Sachen gesagt, die sicher im Wahlkampf wieder hochkämen und die daran zweifeln lassen, dass wir tatsächlich es mit einem anderen geläuterten, für die Bundespolitik geeigneten Söder zu tun haben.
Genau. Damit, glaube ich, steht unsere Prognose.
Und wir gehen über zur SPD.
Genau.
Ruven hat es ja schon gesagt, Olaf Scholz steht auch gut da, nämlich.
Genau, ihn halten immerhin 48% noch für einen geeigneten Kandidaten und damit mehr als ihn für ungeeignet halten. Und damit ist er auch der zweitpopulärste Kandidat nach Markus Söder. Diese Beliebtheit, die Scholz hat und auch andere handelnde Minister haben bei der SPD, da gibt es auch ein Ranking, wen man gerade als beliebten Politiker wahrnimmt. Da ist auch Minister wie Hubertus Heil zum Beispiel
Arbeitsminister von der
genau
SPD.
vorne dabei. Aber diese Popularität der Ministerinnen und Minister natürlich schlägt sich kaum auf die Partei nieder. Also die stand in niedrigsten Phasen mal bei 12%, jetzt sind sie wieder bei 15%. Aber im Vergleich zur Union, die eben die große Jagd nach den 40% gestartet hat, schafft es die SPD, obwohl man ja das Gefühl hat, dass sie einheitlich als große Koalition entschieden wird, schafft es die SPD, die Erfolge nicht in Wahlumfragen zumindest zu übersetzen.
Komisch eigentlich, ne? Denn die SPD stellt ja eben mit Olaf Scholz den Finanzminister, aus dessen Feder quasi die zwei Konjunkturprogramme stammen. Und in Folge 6 haben wir uns ja auch, in der Folge, die den Titel trug mit Wumms aus der Krise, haben wir uns ja tatsächlich mit diesem zweiten Konjunkturprogramm beschäftigt. Und da ist viel Geld drin, auch für die Konsumenten, so Sachen wie der Familienbonus, der tatsächlich jetzt allen zugutekommt, oder auch die Reduzierung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 bzw. von 7 auf 5%, die tatsächlich, also so ist zumindest mein Verhalten als meine Wahrnehmung als Konsument, diese Mehrwertsteuer wird auf uns umgelegt und sie macht sich tatsächlich auch beim Kauf bemerkbar. Also eigentlich könnte man doch denken, wir merken doch direkt gerade die Auswirkungen alle von SPD-Politik. Trotzdem kann die SPD irgendwie davon nicht profitieren. Und das ist sehr seltsam. Also es ist mal wieder ein Hinweis darauf, dass die Krise immer die Stunde der Exekutive ist, also eben die Stunde der Minister in dem Fall und nicht so sehr die Stunde der Parteien im Bundestag. Aber das kann doch nicht die ganze Erklärung sein.
Ja, also es ist für mich auch nicht komplett nachvollziehbar, vor allem weil ich eigentlich das Gefühl habe, dass du hast es schon angedeutet, die Konjunkturpakete und insgesamt die Krisenbewältigung der Bundesregierung sozialdemokratische Handschrift trägt, auch Projekte wie das Kurzarbeitergeld und auch, dass es ab einer gewissen Länge dann erhöht wird. Das ist, hat die SPD zumindest nach Beobachteraussagen durchgesetzt und es sind auch populäre Maßnahmen, wo man eigentlich glauben sollte, die Menschen werden das auf die GroKo und eigentlich ja sogar eher noch auf die SPD übertragen und sie deswegen wählen. Es funktioniert nicht. Man kann nur darüber spekulieren, ob einfach die Vorbehalte gegenüber der Sozialdemokratie so groß sind, also ihr Ruf so schlecht. Sie kämpft ja immer noch mit der Agenda 2010 von Schröder, dass Menschen einfach so tief verinnerlicht haben, dass die SPD nicht für die Belange der einfachen Bevölkerung, sage ich jetzt mal vereinfacht, ein Antritt. Und dass sie das einfach nicht schaffen, dieses negative Bild von sich zu überwinden. Das ist so ein bisschen meine Erklärung. Aber ich glaube, die Parteistrategen im Willy Brandt-Haus fragen sich auch gerade, woran es eigentlich liegt, dass sie das nicht gewendet kriegen. Hast du eine Idee, wie sie das schaffen könnten oder wie man das vielleicht doch noch irgendwie aufwärts bekommt?
Knappe Antwort, nein.
Tja, also meine einzige Idee ist, oder meine, ja, also was ich mir vorstellen könnte, dass wenn am Ende Scholz, wovon ich jetzt ausgehe, ich vermute, falls Kanzlerkandidat wird, dass dann vielleicht seine Person noch enger mit der Partei verbunden wird. Dass sozusagen dann die positive Wahrnehmung für Olaf Scholz auch auf die SPD übertragen wird und dass dann es vielleicht auch in den Parteiwerten aufwärts geht. Weil ich glaube, dass die Verbindung von Markus Söder CSU oder Angela Merkel CDU vielleicht auch einfach enger sind, als es gerade vielleicht Olaf Scholz und SPD ist. Das wäre so meine Idee, wie vielleicht die SPD spät, aber nicht nie davon profitieren könnte, dass sie auch gerade an der Regierung ist.
Also ich denke schon, wenn man vom jetzigen Stand ausgeht, wäre es für die SPD das Sinnvollste, Olaf Scholz ins Rennen zu schicken. Auch wenn es natürlich vor allem den Jusos, denke ich, nicht gefallen würde, die eher ja so eine Orientierung der SPD gerne nach links sehen würden. Allerdings die jetzigen Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wären auf jeden Fall nicht die geeigneten Kandidaten. Sie haben sich jetzt in der Krise auch tatsächlich verbal ziemlich zurückgehalten. Man hat lange Zeit wenig von ihnen gehört. Sie waren wenig präsent. Wie gesagt, es war die Stunde der Exekutive, es war die Stunde der Minister, der Macher. Allerdings, denke ich, haben sie durch diese Zurückhaltung in der Krise doch eigentlich auch ein bisschen gezeigt, dass sie für den politischen Diskurs im Lande momentan nicht so relevant sind. Und diese Relevanz, dieses Gewicht, diese Erfahrung auch bräuchten sie, auch Regierungserfahrung, ne, bräuchten sie, um tatsächlich Kanzlerkandidat werden zu können. Denn Saskia Esken hatte noch kein gewichtigeres politisches Amt inne und Norbert Walter-Borjans war, glaube ich, Finanzminister in NRW gewesen. Allerdings abgesehen davon, so die Regierungserfahrung fehlt und die könnte Olaf Scholz natürlich als Kanzlerkandidat quasi ja, einem irgendwie geltend machen, insbesondere gegenüber Markus Söder, der ja bislang auf der bundespolitischen Ebene, sofern ich das sehe, noch kein Amt innehatte.
Ja, glaube ich auch.
Gehen wir rüber zur Opposition noch,
Ja.
da zur AfD.
Können wir machen. Ich glaube, das Schicksal der AfD ist relativ schnell erzählt. Man merkt, dass ihr Hauptthema Migration und die Flüchtlinge, die vermeintlich viele Probleme mit in dieses Land bringen würden,
Und Klimawandelleugnung.
gerade einfach nicht an der Tagesordnung ist. Sie schaffen es nicht, in jede Debatte irgendwie dieses Thema mit zu integrieren und das stellt sie teilweise ganz schön bloß, weil sie eigentlich nicht mehr Relevantes beizutragen haben in die Debatte und es sich schwer tun, Positionen einzunehmen. Ich glaube auch, die Corona-Krise zeigt sehr offen, was für Probleme diese Partei hat. Eigentlich sind nämlich diese Maßnahmen, die jetzt beschlossen werden, oft so, dass sie an sich zustimmungswürdig wären, auch aus AfD-Sicht, Sozialleistungen hoch und so, das finden die ja alles theoretisch gut, aber gleichzeitig ist natürlich jetzt gerade die verhasste GroKo mit Angela Merkel an der Spitze, eben die diese Maßnahmen durchzieht, was wiederum eigentlich es aus AfD-Sicht logisch machen würde, das eben abzulehnen und dagegen zu kämpfen. Und da in diesem Dilemma sind sie ein Stück weit gefangen.
Genau, und zudem kämpft die AfD auch noch mit massiven Problemen innerhalb der Partei. Zum einen gab es den Vorschlag mal von dem Parteichef Jörg Meuthen, den ehemaligen Flügel. Das ist eine Organisation innerhalb der AfD, die vor allem so die ganz rechtskonservativen Werte vertritt, dass man diesen Flügel doch abspalten solle von der Partei. Beziehungsweise später hat Jörg Meuthen dann darauf hingearbeitet, dass der AfD-Fraktionsvorsitzende im Brandenburgischen Landtag in Potsdam aus der Partei ausgeschlossen werden solle. Und das wurde dann auch so durchgeführt. Also auch hier sieht man innerparteiliche Querelen. Die Partei sucht quasi irgendwie auch so ihr eigenes Selbst, sage ich mal. Und das kommt quasi jetzt zusammen mit einem Bedeutungsverlust in der Corona-Krise, wo eben die Stunde der Exekutive schlägt, ich kann es nur noch mal sagen, und nicht die Stunde der Opposition.
Genau, also sie haben auch noch damit zu bekämpfen, dass der Verfassungsschutz sie eben auf dem Kieker hat und da den Flügel, also diese besagte Organisation am rechten Rand, unter Beobachtung stellen wollte, worauf der sich dann aufgelöst hat, zumindest pro forma. Und man sieht, finde ich, auch, dass eben Parteien, solange sie erfolgreich sind und es dann aufwärts geht, es schaffen, sich oft zu vereinen und irgendwie der Erfolg und der Wille zur Macht halten sie zusammen. Aber sobald es dann eine Krise gibt, brechen eben die Fronten auf und da ist die AfD gerade gefangen so und hat einfach wenig Antworten, wie man das auch bei anderen populistischen Parteien und Personen weltweit erkennt. Sie tun sich einfach schwer, auf reale Probleme dann Antworten zu geben, die die Bevölkerung positiv findet.
Denn die Corona-Krise ist halt auch die Zeit der Wissenschaft. Und das sieht man jetzt in dem Fall eigentlich, dass man sich eben auf die Wissenschaft auch gut mal verlassen darf und sollte. Ja.
Genau. Dann würde ich sagen, als Linke und FDP sind, glaube ich, von weniger Relevanz. Die bewegen sich in den Umfragen wenig, spielen auch in der öffentlichen Debatte nicht so eine große Rolle. Aber mit was es sich auf jeden Fall noch zu beschäftigen lohnt, einen Blick auf die Grünen zu werfen. Die waren ja in besagtem Februar, als die Union noch bei 27% stand, die Partei, die über allem thronte. Also sie war knapp hinter der Union, aber war im Aufwind, hatte mit der Klimaproblematik ihr Thema gefunden, was eben populär in Medien und Gesellschaft war. Und wurde dann von Corona ein bisschen im vollen Lauf erwischt, hat auch, glaube ich, Robert Habeck mal gesagt. Und hat sich zumindest zu Beginn etwas schwer getan, mit dieser Situation jetzt klarzukommen. Auch mit dem bisschen Nichtstun, das man in der Opposition eben machen kann, wenn man nicht in der Regierung ist.
Richtig, also die Umfragewerte sind auf jeden Fall erstmal eingebrochen. Momentan liegen die Grünen aber wieder bei 20%. Also die Verluste waren jetzt nicht so massiv. Allerdings zeigt sich halt schon in so Krisenzeiten wie der Corona-Krise, dass postmaterielle Werte, nenne ich sie mal, die die Grünen typischerweise vertreten, eben wie den Klimaschutz, dass diese Werte eben, wenn es tatsächlich um Existenzfragen dann geht, wie jetzt in der Corona-Krise, dass die dann erstmal so zurückstehen müssen. Und viele haben sich dann halt tatsächlich nicht die Frage gestellt, okay, wo müssen wir das Klima schützen, was auch eine sehr wichtige Frage ist. Allerdings, da ging es halt dann darum, eben, wie ist das Kurzarbeitergeld gestaltet, ne? Oder wie muss das nächste Konjunkturpaket aussehen, damit die Wirtschaft wieder in Gang gebracht wird. Allerdings sehe ich schon, dass die Grünen auch wieder an ja, Zulauf bekommen könnten, denn das Konjunkturprogramm, mit dem wir uns auch in Folge Nummer 6 beschäftigt haben, das hat ja schon gezeigt, dass an relevanten Stellen die ökologische Lenkungswirkung fehlt. Also hier werden auch ja historisch große Summen gerade aufgenommen, aber man könnte diese Summen halt jetzt auch so investieren, dass man eine Transformation der Wirtschaft in Richtung mehr grünes Wachstum steuern und fördern würde. Allerdings genau das wird nicht getan und das wäre ja jetzt auch die Zeit der Grünen, eben zu sagen, okay, die Große Koalition schafft es nicht, forciert auf grünes Wachstum zu setzen und das wäre ja jetzt eben der Punkt, an dem die Grünen ansetzen könnten, die Regierungen dafür kritisieren könnten, was sie auch tun und das könnte ich mir vorstellen, zieht dann in der Bevölkerung auch wieder.
Genau, also sie sind klar abgestürzt, aber ich würde auch sagen, so der ganz große Tiefschlag ist ausgeblieben. Eigentlich können die Grünen auch ein bisschen erleichtert auf die Entwicklung gucken. Sie stehen immer noch bei 20%. Das ist für die Partei, die vor wenigen, also die gerade mit 10% oder so im Bundestag sitzt, immer noch ein hervorragender Wert. Und auch in Zeiten, in der eben so viel auf die Wirtschaft geguckt wird und in der immer wieder sorgenvoll betrachtet wird, ob die Wirtschaft das durchhält und wie sehr sie einbricht, scheint es ja doch 20% der Menschen zu geben, die eben sagen, aber ökologische Fragen sind für uns weiter eine wahlentscheidende Frage. Und diese Krise wird vorbeigehen. Die Klimakrise wird es eher nicht tun, wenn man nichts tut. Das heißt, das Thema bleibt aktuell. Da können die Grünen, glaube ich, weiter Akzente setzen. Natürlich müssen sie ein bisschen den Mittelweg finden zwischen nicht als Störer und Pöbler darzustellen, wenn sie die Bundesregierung bei der Bekämpfung der Corona-Krise kritisieren, aber gleichzeitig irgendwie ihren Schwerpunkt zu behalten und eben nicht alles abzunicken und zu belächeln, was die Große Koalition da verabschiedet. Was ich noch schwierig oder zumindest erwähnenswert finde, ist eben, dass Robert Habeck bei der Kanzlerfrage so viel schlechter dasteht als Olaf Scholz und auch als Markus Söder und selbst schlechter als Friedrich Merz. Das könnte am Ende in der Wahl, vor allem wenn es am Ende darauf hinausläuft, dass die Grünen tatsächlich Kanzler oder Kanzlerin, aber das wird vermutlich auf Habeck hinauslaufen, stellen können und sozusagen das zur ernsthaften Option und für manche vielleicht dann zur Gefahr wird, dass Menschen dann sagen, ich würde vielleicht schon Grün wählen, aber Robert Habeck ohne jegliche Erfahrung in irgendwelchen Ämtern, wenn man jetzt mal von auf Landesebene ein bisschen absieht, das riskiere ich dann nicht. Das bleibt spannend, ob da vielleicht Rot-Rot-Grün sich dann doch Scholz absetzen wird. Da gibt es verschiedenste Optionen, aber das muss man im Blick behalten. Aber sonst muss man sich jetzt, glaube ich, als grüne Partei nicht bange sein, dass ihnen alles entgleitet, was sie sich in den letzten 2 Jahren oder so aufgebaut haben.
Ich denke auch, das Umweltthema wird nach wie vor von zentraler Bedeutung sein. Und so, es wird auch wiederkommen. Ich denke auch, die Grünen haben gute Chancen für die Wahl 2021 wirklich gestärkt, dann in die neue Legislaturperiode zu gehen. Allerdings zu einem Kanzler Robert Habeck wird es nicht reichen. Also davon bin ich überzeugt. Meine These ist, Armin Laschet wird CDU-Parteivorsitzender und anschließend auch Kanzlerkandidat und Kanzler. Deine These ist, Armin Laschet wird CDU-Vorsitzender, ja. Markus Söder Kanzler.
Genau, und wird, ich glaube, dass die Prozente, die er vielleicht verliert als bayerischer, ehemaliges bayerischer Ministerpräsident, möglicherweise die SPD doch noch bekommt, aber dass am Ende eine sehr starke schwarz-grüne Regierungskoalition gebildet wird.
Schwarz-grüne Bundesregierung, ja, sagst du?
Ja, und die Grünen mit Robert Habeck an der Spitze eben den Vizepartner in dieser Koalition stellen und Schwarz-Grün sich die nächsten 4 Jahre dann nach 21 ausprobieren darf.
Das wäre ein spannendes Experiment. Es wäre auch ein Novum auf Bundesebene. Die Grünen waren zwar schon mal an der Bundesregierung beteiligt, das war unter Gerhard Schröder, also Rot-Grün. Schwarz-Grün gibt es in einigen Landesregierungen tatsächlich, allerdings bislang nicht auf Bundesebene. Wir können gespannt sein, genau, falls es soweit kommen sollte.
Genau, damit haben wir, denke ich, alle Parteien durch und auch die relevanten Persönlichkeiten besprochen. Deshalb kommen wir zum Ende. Wir verlinken euch unsere Facebook-Seite wieder in der Beschreibung, nachdem wir das letzte Woche vergessen haben, wird es wieder draufstehen. Wir freuen uns, wenn ihr uns da folgt. Wir sind auf Spotify, das wisst ihr bereits, aber inzwischen sind wir auch auf Google Podcast und auf Apple Podcast. Da freuen wir uns auch, wenn ihr uns da Bewertungen da lasst. Da könnt ihr uns Sterne verteilen. Dafür vielen Dank. Ansonsten ist alles gesagt und wir verabschieden uns.
Tschüss.